Jetzt fragt man vielleicht, Mensch, das Thema Ewigkeit, aber ich fasse mich kurz. Ja. Das Thema Ewigkeit, sagt man, jetzt ist doch gerade Sommer und Corona sieht gerade auch mal gut aus. Jetzt müssen wir nicht über die Ewigkeit nachdenken. Jetzt sind wir ja gerade mal wieder, hat sich's doch entspannt. Das stimmt natürlich. Einerseits hat es damit zu tun, dass die im Fool so eine Predigtreihe hatten und ich da so ein Teil davon war und da mir das Thema Ewigkeit zufiel. Ich habe mich halt als letztes gemeldet und da hat man gesagt, dann machst du das. Und andererseits habe ich gedacht, ja, sonst haben wir das ja immer so im dunklen November irgendwie, so das Thema Ewigkeit, gell. Also ich weiß nicht, wieso die Stimmung ist, wenn ich jetzt abfragen würde, wer würde denn jetzt bald gern in die Ewigkeit? Dann melden sich doch nicht ganz so viele. Ja, nein, so genau weiß ich gar nicht, wieso. Also so ein paar, im Grunde sind wir doch alle noch gern da. Also bis auf ein paar Einzelne, die natürlich sagen, die sind auch noch gern da, aber die sagen, da wäre es doch noch viel besser. Ja, also es ist gar keine Lebensmüdigkeit, sondern eine Perspektive, wo man sagt, da hätte man es doch noch viel besser. Und ich wünsche euch trotzdem noch ein paar Tage hier. Aber die Ewigkeit kann so eine gewisse Vorfreude auslösen. Also auch ihm jetzt schon zu sagen, wir gehen auf etwas zu, was noch kommt und was echt ganz hervorragend wird. Und die Fuhl haben sich irgendwie überlegt, das Thema Schönheit der Ewigkeit zu nennen, weil man dann praktisch anhand der Schönheit der Ewigkeit auch eine Gottes Schönheit erkennt. Und jetzt ist es mit der Schönheit ja so eine Sache. Ja, Schönheit, sagt man immer, liegt im Auge des Betrachters. Ja. Jetzt habe ich gedacht, gut, ich bringe euch vielleicht mal ein paar Bilder mit, wo ich sage, also so gemalte Bilder, ne? Wo ich sage, also die finde ich schön. Das hätte ich mal früher auch nicht gedacht, dass ich mal tatsächlich gern Museen besuche und da auch gern Bilder anschaue. Und habe euch jetzt mal 4 dabei, die mir besonders gut gefallen. Genau. So, das kennen wahrscheinlich viele. Ja, die Sternennacht von Vincent van Gogh. Und da muss ich sagen, ja, da hat der Schule tatsächlich mal was gebracht. Also abgesehen von dem, was er sowieso immer bringt. Aber also im Kunstunterricht, das ich glaube heute immer noch, irgendwie muss man das Bild mal irgendwann malen. Und irgendwie hat es so eine Liebe zu den Bildern bei mir ausgelöst, also zu den impressionistischen Bildern und Sternennacht van Gogh. Eigentlich immer noch mein Lieblingsbild so. Aber es gibt auch andere schöne Bilder. Also das ist auch ein sehr schönes Bild. Jetzt kann man sagen, ja, das sieht so katholisch aus, ja. Also die meisten kennen von diesem Bild ja immer nur diese Engel da unten, die man aus irgendwelchen Käseschachteln oder sonst wo sieht. Aber eigentlich das Bild ja ganz anders und viel größer, das hängt in Dresden. Und also mir gefällt dieser Ausschnitt von diesem Bild am besten, weil da das Jesus-Baby, also erstens mal nämlich ganz so Baby ist, und zweitens guckt es so gut. Also das ist so ein bisschen so ein Gedanke, also Jesus kommt jetzt in die Welt. Ja? Und ich habe gedacht, also wenn man sich das mal vorstellt, Jesus kommt in die Welt und guckt da mal rein und sieht, was in dieser Welt alles los ist, dann kann ich ehrlich gesagt nur so gucken. So ein bisschen kann das alles wahr sein und da dürfen die Haare auch mal ein bisschen zu Berge stehen. Ja? Also das ist ein ganz tolles Bild, finde ich. Das ist jetzt ein eher unbekannter Künstler, aber ich finde also einfach also falls ihr mal je nach Dresden kommt, müsst ihr die Gelegenheit nutzen, diese Bilder anschauen. Also ein ganz tolles Bild, künstlerisch ganz wertvoll, wo ich sage, da gibt es Leute, die malen die Bilder so, als wären sie fotografiert. Ne? Also echt klasse. Und das ist jetzt auch von Vincent van Gogh. Das ist sein letztes Bild, das er gemalt hat. Da könnte man jetzt auch noch manches dazu sagen. Kornfeld mit Raben heißt es. Also so ein bisschen vielfältiges Ackerfeld und so. Da könnte man jetzt auch manches sehen. Der Vincent van Gogh war durchaus auch... Der war ja auch mal so ein bisschen Pastor, bis man gesagt hat, du bist ein bisschen schräg, das möchte man hier nicht. Also der hat auch einen geistlichen Hintergrund. Schönheit der Ewigkeit. Also ich habe gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Manche haben schon einen Schritt weiter mit der Ewigkeit, die wohnen nämlich schon dort, wo immer dieser Weiler auch ist. Jeder von uns hat irgendwie so ein Bild von der Ewigkeit ja auch vor sich. Jetzt haben wir gerade ein paar Bilder gesehen, die mir gut gefallen, aber wenn ich von der Ewigkeit spreche, taucht vielleicht bei jedem von euch auch so ein Bild auf, wo sagt, so stelle ich mir die Ewigkeit vor. Das kann ehrlich gesagt jetzt ganz unterschiedlich sein, wie das sich jeder vorstellt. Und das Schöne ist, obwohl wir vielleicht jetzt ganz unterschiedliche Bilder im Kopf haben von der Ewigkeit, wird es in der Ewigkeit jedem gefallen. Es wird in der Ewigkeit jedem gefallen. Egal, was für uns für ein Bild, was für ein Platz wir uns vielleicht vorgestellt haben. Dann habe ich mal meiner Rutherheim erzählt, ja, was ein schöner Platz und so, was hat man so für Ewigkeitsgedanken. Ne? Hat die Ruth gefragt, ja Rainer, was wäre denn dein Ideal von einem schönen Platz für die Ewigkeit? Ja? Dann habe ich spontan gesagt, eigentlich jeder Platz, wo ich meine Ruhe habe. Ja? Also das wäre für mich etwas, das könnte endlos gehen. Ne? Aber wir werden sehen, das ist sogar in der Ewigkeit so ähnlich. Okay, wir stellen uns so einen Platz vor, ein Bild vor Augen, wo wir gerne sind, wo es einfach alles gut ist. Jetzt habe ich so gedacht, mit der Ewigkeit ist ja so eine Sache. Jetzt habe ich euch 4 Bilder gezeigt und er sagt, Mensch, der Reinhard, ja, irgendwie da ist er begeistert, die hat er irgendwie schon mal gesehen und so. Und ich habe daheim also Kunstdrucke da hängen und so, die habe ich vor Augen. Und wenn ich jetzt jemanden von euch fragen würde, dann können wir sagen, ah, wenn ich den Johannes nach der Toskana frage, dann erzählt er mir da, wie toll das da ist. Also ich war noch nicht dort, aber ich würde spüren, der Johannes war schon dort und toll und was weiß ich bei euch, irgendwas. Vielleicht gibt es Einzelne, die sich sogar noch erinnern, dass der VfB mal Meister war. Also irgendwas Schönes halt. Also wenn man sagt, da kann jemand was erzählen und da war er dabei. Jetzt ist mit der Ewigkeit natürlich so eine Sache. Also ich kann jetzt dazu niemand von euch sagen, ja, du warst ja mal vor 14 Tagen dort, könntest du gerade mal nach vorne kommen und dir bitte von der Ewigkeit was erzählen. Ja? Wir leben so ein bisschen, nicht gerade aus zweiter Hand, aber so ganz erster Hand auch wieder nicht. Wir haben einfach diese biblischen Berichte, die einerseits ausführlich und andererseits, finde ich, doch auch ein bisschen grob von der Ewigkeit berichten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Johannes, der hauptsächlich davon berichtet, das gar nicht wiedergeben konnte. Also mit welchen Worten hätte er das, was er da gesehen hat, wiedergeben sollen? Mit welchen Worten sollte man das wiedergeben, was in der Ewigkeit so ist? Trotzdem, wenn wir mal schauen, hat der Johannes die Ewigkeit in bunten Farben sozusagen ausgemalt. Ich habe jetzt hier irgend so ein Bild da gefunden. Das goldene Jerusalem. Ich habe immer so eine Vorstellung zu sagen, goldenes Jerusalem. Jetzt könnte ja sein, dass der Martin Anon sagt, also Gold ist ein ganz schlechtes Baumaterial. Isoliert schlecht. Auch sonst auch geschickt viel zu weich und so. Ne? Also habe ich mir überlegt, eigentlich so richtig gut, auch wenn es genug gäbe, ist es ja vielleicht gar nicht. Wo für mich schon die Frage war, vielleicht ist es auch mehr oder minder ein Symbolbild. Zu sagen, Gold und Edelsteine und all die Sachen, dass da was aufgezeichnet wird, wo natürlich Gott in gewisser Weise widerspiegelt, wo man sagen kann, Gott ist rein, Gott ist kostbar, Gott ist wertvoll. Und in jeder Hinsicht einfach nochmal größer, wie wir uns das so vorstellen. Und wenn eh alles aus Gold ist, hat es ja im Prinzip, also wir brauchen ja auch gar keinen materiellen Wert mehr, wir stellen uns immer den materiellen Wert vor, den braucht es aber in der Ewigkeit gar nicht mehr. Also, und trotzdem sind es Materialien, und da dachte ich, da kommt das Wort Schönheit dann doch nochmal ins Gespräch, so Materialien aus dem Kunstwerke, ja, also Kunstschmuck zum Beispiel, hergestellt wird, wo man sagt, da geht es ja um Schönheit. Also die Ewigkeit, das himmlische Jerusalem wird etwas Schönes sein. Und das wird auch sehr schön beschrieben, da in der Offenbarung. Da heißt es, die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Also wir stellen schon fest, unsere Vorstellung gerät an Grenzen. Also wenn man das jetzt einfach mal so liest, wir nehmen das ja immer so ein bisschen komplett wahr, aber ich habe mir überlegt, was muss denn das für eine Muschel sein, wo so eine Perle rauskommt, wo man ein Tor draus machen kann. Ja, jetzt sagt man natürlich, ja, wahrscheinlich, Rainer, das ist zu original gedacht. Gott kann die Perle auch machen ohne Muscheln. Na, aber wenn man mal so dran denkt, es ist einfach über unser Vorstellungsvermögen und ich glaube, das soll auch zum Ausdruck gebracht werden. Die Stadt ist wirklich einmalig schön und wir werden da aus dem Staunen praktisch gar nicht herauskommen. Also wir sind, glaube ich, eine der ganz wenigen Familien, die seit die Kinder gerade so auf der Welt sind, immer schon mindestens eine Städtetour im Jahr so machen. Waren da schon in vielen Städten. Aber egal, wo wir da waren, es wird alles überhaupt kein Vergleich sein zu dem, was wir da sehen werden. Egal, wie schön oder besonders die eine oder andere Stadt auch ist. Jetzt sagen manche von euch vielleicht, ja, das ist ja recht mit der goldenen Stadt. Aber mir sind da ganz andere Sachen wichtig. Also mir wäre das mit der Wohnung eigentlich gar nicht so vordergründig. Also ich würde auch gern viel einfacher wohnen. Mir sind da ganz andere Aspekte aus der Ewigkeit wichtig und da schließe ich mich im Grunde auch an. Viele von uns kennen diesen Bibelvers, wo es dann heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, dann geht es ja so weiter, das Neue wird dann kommen. Also ich glaube, dass fast alle bei uns zustimmen würden, es geht eigentlich gar nicht sagen ums Wohnen. Also wir werden da alle eine gute Wohnung haben. Diese Dinge hier sind uns oft noch sehr viel mehr wert, weil wir sagen, das sind so Begriffe, die das Schöne unschön machen. Also das sind so Begriffe, wo wir sagen, naja, das ist unschön, wenn jemand weinen muss, da ist irgendwas gewesen. Der Tod, das Leid, der Schmerz, unschöne Dinge, die es in dieser Schönheit der Ewigkeit ja nicht mehr geben wird. Und das Schöne ist, dass er diese Zusage für uns alle in der Ewigkeit auch in Erfüllung geht, ohne Ausnahme. Egal, wie es jetzt hier auf Erden läuft, besser oder schlechter, alle dürfen wir diese Verheißung in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig bin ich dankbar, und wir schauen da auch gleich nochmal hin, ich nehme bloß eine Ewigkeitsvertröstung. Also das finde ich beim Glauben wirklich schön, dass Glaube für uns nicht bloß eine Ewigkeitsvertröstung ist. Dass man sagen muss, naja, hier ist halt mühsam, da müssen wir irgendwie uns durchwurschteln, aber dann wird es gut, sondern zu sagen, es gibt so Lichtstrahlen der Ewigkeit, die schon bis zu uns herreichen. Und da habe ich einfach nochmal diese 5 Begriffe genommen und so ein Gegenübergestellt, wo ich sage, dass ich zwar in der Ewigkeit dann vollkommen, aber wir dürfen jetzt schon etwas davon erleben. Also wenn wir sagen, den Tränen steht der Trost gegenüber. Also Tränen hat jeder schon vergossen. Ich meine, wahrscheinlich auch nicht erst als Kind das letzte Mal, außer mich noch Kind. Sondern zu sagen, es gab sicher Anlässe, wo man sagt, naja, wenn es nicht ganz wortwörtlich, dann war es einem zumindest danach, dass man sagt, also da hat man irgendeine Not, die uns traurig macht. Und da brauchen wir jetzt nicht bloß auf die Ewigkeit warten, sondern dürfen auch hier jetzt schon erleben und haben es hoffentlich auch schon erlebt, dass Gott tröstet in der Situation, wo wir eben drinstecken, wo wir einfach Not empfinden, wo es uns mal zum Heulen zumute ist. Es wird in der Ewigkeit keinen Tod mehr geben. Der Tod, ja, das ist etwas, was hier auf Erde natürlich eine Grenze ist. Und mancher Tod, der kommt auch viel zu früh im Leben. Und im Grunde ist ja der Tod irgendwie eine ständige Bedrohung. Ich meine, ich gehe jetzt schon davon aus, dass jeder von uns nachher gesund nach Hause kommt. Aber so irgendwie wissen wir ja nicht genau, wie lange jeder noch von uns lebt. Der Tod ist einfach fürs Leben eine Bedrohung. Und dem setzt Gott das ewige Leben gegenüber. Und das Schöne ist ja, dass das ewige Leben nicht erst beginnt, wenn wir mal dort sind, sondern das hat ja schon begonnen. Also der Tod wird für uns ja sozusagen so ein Übergang sein in die ewige Welt. Aber das ewige Leben beginnt ja, von dem hier gesprochen wird, im Grunde schon, nachdem wir uns bekehrt haben. Zu sagen, da leben wir mit Jesus und es fängt eben dann an dem Tag an und wird auch in Ewigkeit nämlich aufhören, auch wenn sich die Art und Weise natürlich ändert. Ja, und dann gibt es Leid. Ich könnte auch sagen, Tage, die uns nicht so gefallen, wo man sagt, also wenn man jetzt das könnte, dann würde man die gerne aus dem Kalender streichen. Wird es in der Ewigkeit mal nicht geben? Aber ich habe gedacht, auch in unserem Leben jetzt einfach, es gibt ja nicht bloß die Tage, die man gern aus dem Kalender streichen würde, sondern Gott schenkt auch viele gute Tage. Vielleicht sagt man, ich muss mich jetzt schon wieder länger erinnern, wann der letzte gute Tag war, aber naja, Gott schenkt auch viele gute Tage. Und haben wir vorhin im Psalm 103 gebetet. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Geht mir manchmal auch so, wenn man mal länger irgendwie wo drinsteckt, dann fällt es manchmal so ein bisschen hinten runter, aber im Grunde dürfen wir es auch jetzt schon erleben, nicht erst in der Ewigkeit, dass es auch jetzt schon gute Tage gibt. Geschrei habe ich jetzt mal so ein bisschen mit Angst übersetzt, zu sagen, Angst oder Sorge, dem Gott auch jetzt schon sein, fürchte dich nicht gegenübersetzt. Das ist eine Erinnerung, die man oft regelmäßig braucht, kam in den Liedern ja auch schön raus, zu sagen, so eine Erinnerung, wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir dürfen auch jetzt mit einem fürchte dich nicht leben. Und Es wird mal keine Schmerzen mehr geben, wenn ich jetzt abfrage, wem tut irgendwas weh, dann meldet sich vielleicht die halbe Gruppe hier, vielleicht altersaufgeteilt, sagt, ja, manchmal ist es halt so, irgendwann tut was weh. Dann habe ich zu jemandem gesagt, da war ich aber noch deutlich jünger, habe gesagt, das wird sicher bald wieder. Hat er gesagt, glaube ich nicht. Also manchmal ist so die Erfahrung, dass wenn mal etwas anfängt weh zu tun, das nicht wie selbstverständlich wieder verschwindet, wie das vielleicht noch in jüngeren Jahren war, zu sagen, aber einmal verschwindet es wieder. Also allerspätestens in der Ewigkeit. Ja. Aber gedacht, wir haben trotzdem immer wieder erlebt, dass ja Dinge auch wieder besser geworden sind. Und wenn man so ein bisschen überlegt, wie viel es auch war, wo man sagt, ja, das ist immer wieder gesund geworden und das hat sich wieder gebessert, dann muss man sagen, es ist auch ein Vorgeschmack von der Ewigkeit her, dass eben Dinge auch jetzt schon dieser Tage wieder besser werden und eben eines Tages wird dann mal alles in Ordnung sein. Das sind wirklich schöne Aussichten zu sagen, ja, wenn wir mal da sind, Wohnungen sind bereitet, heißt es, und auch diese ganzen Dinge, die das Leben manchmal unschön machen, sind dann alle auch verschwunden. Das ist wirklich eine ganz hervorragende Perspektive. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, da habe ich das jetzt ein bisschen zusammengestellt, das ist aber auch nicht komplett in dem Sinn, sondern zu sagen, was wird denn über die Ewigkeit noch gesagt? Also einerseits ein Leben in Ruhe, das höre ich also gern. Ja. Die Lebensunruhe kommt auch mal zur Ruhe. Da heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glücklich zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben, denn sie werden sich von ihren Mühen ausruhen. Ja, Leben bedeutet da Unruhe. Leben bedeutet da Unruhe aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht viel los ist, weil ein innerlich was beschäftigt, weil was weiß ich, was ist. Leben bedeutet da Unruhe, das ist seit dem Sündenfall einfach so. Aber das wird alles äußerlich als auch innerlich zur Ruhe kommen. Das heißt auch ein Leben in völliger Erkenntnis. Der Paulus sagt, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen. Das heißt auch, die offenen Fragen werden da beantwortet. Oder sie sind irgendwie keine Frage mehr. Es wird auf jeden Fall keine Frage offen bleiben. Was uns ja manchmal beschäftigt, zu sagen, also ich erkenne es jetzt noch nicht genau, warum das oder jenes wirklich so ist oder so sein muss oder gut sein soll. Ja. Also in der Ewigkeit werden alle offenen Fragen geklärt sein. Und ich finde, das ist auch was Tröstliches, weil einen das echt auch sehr beschäftigen kann. Offene Fragen werden in der Ewigkeit geklärt sein. Ein Leben in Heiligkeit, das sagt der Petrus, ihr sollt heilig sein, er schreibt es, denn ich, also Jesus, ist heilig. Einerseits ist es natürlich ein Anspruch auch uns heute zu sagen, ja, wir sollen auch jetzt ja so leben, wie Jesus es möchte, aber irgendwie hat man das Gefühl, man ist immer so leicht im Rückstand, wir schaffen es halt nicht ganz. Aber wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind, dann lebt jeder so, wie Jesus es möchte. Das ist ja echt nochmal eine Qualitätssteigerung zu dem, was man jetzt manchmal auch schon erleben darf. Aber zu sagen, da freue ich mich drauf, zu sagen, Mann, das wird aber echt gut. Dann leben wir alle ohne Sünde und immer so, wie Jesus es will. Aha. Die Physik gewinnt am Schluss immer. Ja. Also, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Auch ein Leben in voller Genüge, das steht in der Offenbarung, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Also einerseits ist ja gemeint, das Leben dauert ewig, es gibt da kein Ende mehr, aber eben auch, wir sind mit allem sozusagen versorgt. Es gibt alles, was wir brauchen, alles wird da sein, was nötig ist. Alles wird da sein. Jetzt ist ja manchmal so, man denkt ja von der Ewigkeit manchmal so echt zu klein. Man denkt immer, ja, wenn das mal weg wäre oder wenn das mal wäre. Das Schöne ist, es ist immer zu wenig, was wir denken. Es wird immer noch mal ganz anders und noch mal viel besser werden. Ich weiß auch gar nicht, was man der Ewigkeit wirklich noch braucht. Ja, vielleicht viel weniger, als man denkt. Ja. Aber das, was man braucht, wird genügend da sein. Und ein Leben in der Herrlichkeit, da ist ein sehr spannender Vers, den Paulus schreibt, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas von unvergleichlich viel größerem Gewicht, eine unvergleichbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Also ich finde den Vers einerseits ermutigend und andererseits ist manchmal natürlich auch ein bisschen eine Zumutung. Also sich dann eine Zumutung, wenn man gerade in etwas drinsteckt, dann hat man manchmal nicht das Gefühl, es geht schnell vorüber. Dann sagt man, das zieht sich aber ganz schön. Körperlich, seelisch oder am Arbeitsplatz oder was weiß ich, was man so mit sich rumträgt. Ne? Also da hat man dann manchmal nicht den Eindruck. Und ich halte den Vers auch nicht unbedingt als seelsorgerlich für geeignet, wenn schon jemand länger im Krankenhaus ist, zu sagen, ah du, das ist eigentlich alles im Vergleich zur Ewigkeit nichts. Ja. Natürlich im Vergleich zur Ewigkeit ist jeder Zeitraum kurz. Ja, aber jetzt in unserem Leben zieht sich es manchmal eben doch. Und trotzdem ist der Vers ermutigend zu sagen, aber wir dürfen auch unser Erleben, an dem wir leiden, trotzdem einordnen und sagen, okay, also mir kommt es viel zu lang vor. Aber das, was mal noch kommt an der Herrlichkeit, das wird viel, 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 viel länger dauern. Ja, und dann ist ja manchmal die Frage, was macht man denn in der Ewigkeit immer so, wenn man so viel Zeit hat? Weil ich schon ein bisschen, wie der Johannes sagt, etwas, was wir hier auf Erden gern machen, irgendwann wird es einmal langweilig werden. Also ich glaube, dass man eine gewisse Wesensveränderung erfahren. Also ich weiß nicht, ob es das Wort Langeweile überhaupt noch gibt. Ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und wir werden sein Angesicht sehen. Also das ist sozusagen die Botschaft, die in der Bibel weit oben steht, im Blick auf die Ewigkeit, zu sagen, wir werden dann von Angesicht zu Angesicht Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus haben. Und dass ein das tatsächlich ausfüllt und einem das überhaupt nie zu viel wird. Und es leitet auch gleich über zum Nächsten, was da sozusagen gemacht wird, ein Leben in der Anbetung. So ein Liedvers, den wahrscheinlich so einige bei uns kennen. Das Lied heißt, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein. Das singen wir ja manchmal bei Beerdigungen. Aber eine, man könnte es auch mal so zwischen nein singen, weil es auch so eine Ewigkeitsperspektive hat. Der zweite Vers heißt nämlich, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Also darauf läuft es wirklich zu sagen, das wird uns ewig ausfüllen. Das wird uns ewig ausfüllen, und zwar in jeder Hinsicht. Das wird uns weder langweilig noch zu viel noch sonst was, sondern das wird eigentlich sozusagen das Zentrale in der Ewigkeit sein, dass wir ganz auf Jesus ausgerichtet sind. Ja, das ist ein Ding, hä? Haben die Kleinchen schon verstanden. Zu sagen, da sind wir ganz auf Jesus ausgerichtet. Also wir dürfen da wirklich Vorfreude haben. Wir dürfen da wirklich Vorfreude haben auf vieles, was da wartet. Bei allen Fragen, die da vielleicht so im Detail dann auch noch offen sind. Das Schöne ist, darum muss sich aber keiner von uns Sorgen machen. Hat Jesus schon alles geklärt. Ne? Wenn wir da hinkommen, wird das schon alles recht. Auch die Fragen, die jetzt noch offen sind. Wir dürfen uns da vorfreuen. Und es hat etwas, was wir hier nicht haben. Der Volksmund sagt ja, Schönheit ist vergänglich. Also davon kann ich mich jeden Morgen im Spiegel überzeugen. Ja. Schönheit ist vergänglich, aber die Ewigkeit, da bleibt es mal. Das ganze Schöne wird, selbst wenn man es immer hat, nicht abgenutzt. Das ist schon auch wirklich was Besonderes, und da kann man auch fast nur sagen, wie der Paulus es sagt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also einerseits mit der Vorfreude und andererseits mit der Erwartung, was da noch kommt, mit dieser Spannung, können und dürfen wir auch leben. Und ja, gern hier mit der Perspektive auf ein schönes Dort. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass die Ewigkeit schon lange vorbereitet ist und dass viele ja uns ja auch schon vorausgegangen sind, schon dort sind und wir die da auch eines Tages sehen werden. Aber vielleicht ist das nur ein kleiner Randaspekt neben all dem anderen, was du uns dort vorbereitet hast. Vielleicht einfach, dass wir dich sehen, dass wir dann da sind, was wir hier geglaubt haben und im Unsichtbaren immer wussten oder dich so wahrgenommen haben, dann alles so leibhaftig wird, dass uns das ganz ausfüllt. Ja, Vater, so danke ich dir, dass wir aber auch mit so lichtstrahlender Ewigkeit jetzt schon leben dürfen, dass du ja gegenwärtig bist, dass du unser Leben ausfüllen möchtest, dass du uns hilfst und durchhilfst, Und so manche schenkst ja in deinen Verheißungen und deinem Eingreifen und deinem Wort, was von der Ewigkeit her kommt, auf dem Weg, ja, den wir zu dir hingehen. Und so bitte ich dich einfach im Kleinen, dass du auch heute und morgen, einfach die nächste Woche, uns auch wieder begleitest und führst. Und ich danke dir, dass wir da mit dir unterwegs sind in unserem Leben, mit allen Umständen, wie sie sind, und dir entgegengehen. Amen. So, ich freue mich, dass ihr singt.